Also ich werde euch jetzt in 20 Minuten, halbe Stunde alles erklären, was in Zukunft kommt. Okay? Gut, also das Problem ist mit dieser Markus-Serie, der schmeißt uns etwas hin wie Israel und dann haben wir armen Pastoren das Problem, dass wir das in einer halben Stunde erklären sollten. Hier die Offenbarung. Also, legt los und haltet euch ran. Also wir haben das vor 3 Wochen gelernt, warum bekommt eigentlich Israel dauernd eins auf den Grind, sozusagen, oder? Warum haben wir dauernd Konflikte im Nahen Osten? Und dann lesen wir die Zeitung und merken, hey, das macht gar keinen Sinn. Warum bekommt das gleiche Land über Jahrtausende immer wieder mit der Bratpfanne eins übergebraten? Und was soll das? Und wenn wir das gleichzeitig mit der Bibel lesen, merken wir, es gibt einen Plan von Gott. Und aus irgendeinem Grund will er diesen Plan im Kontext von Israel umsetzen. Einerseits im Kontext von Israel bringt er die Bibel. Im Kontext von Israel kommt Jesus, das war ein Jude. Und gleichzeitig haben wir gesehen, der Teufel will das Tauern verhindern. Er will Israel auslöschen, damit durch Israel nicht die Bibel zu uns kommt. Damit durch Israel nicht Jesus zu uns kommt. Und dieser Plan von Gott und dieser Plan vom Teufel geht weiter. Gott möchte im Kontext von Israel seinen Sohn wiederbringen, ein zweites Mal. Und gleichzeitig will der Teufel das verhindern. Und darum wird plötzlich das, was wir in der Zeitung lesen, logischer, wenn wir gleichzeitig die Bibel lesen. Wir sehen diesen teuflischen Plan, Jesus auslöschen, Wiederkunft verhindern und den göttlichen Plan, er will Jesus nochmals senden. Jetzt haben wir die Situation wie vor 3 Wochen. Jesus und die Jünger kommen aus dem Tempel und sind erstaunt von der Schönheit von diesem Gebäude. Und Jesus sagt, hey, innerhalb einer Generation wird der ganze Tempel zerstört werden. Innerhalb einer Generation. Und die Jünger sind natürlich geschockt, logischerweise, und haben vor allem 2 Fragen. Einerseits, wann wird das passieren? Weil das erschüttert dich, ja, wird das morgen passieren oder in 1000 Jahren? Und an was werden wir erkennen, dass es jetzt kommt? Also 2 Fragen, wann und was? Wann und was? Und das motiviert Jesus, die längste Rede vom ganzen Markus-Evangelium hinzuschmettern. Und er spricht und spricht und spricht einen langen Text und erklärt ihnen das alles. Und es wird inzwischen klar, irgendwie spricht Jesus von 2 Dingen, von 2 Ereignissen, die vor ihm sind oder vor den Jüngern sind. Also ich möchte es vorstellen, da ist Jesus, halbwegs Prophet, er erzählt von der Vergangenheit, also hat er einen langen Bart hier, also alle Propheten haben einen langen Bart, und ich arbeite noch daran, aber es kommt, ich werde zum Propheten. Und gleichzeitig haben sie da mit Jüngern zusammen, sehen sie so einen Hügel, einen kleinen Berg mit dem Tempel drauf. Also Hügel, Berg, und das ist das eine Ereignis, von dem spricht er einerseits. Er sagt, hey, innerhalb dieser Generation, innerhalb von 40 Jahren, wird der Tempel und ganz Jerusalem zerstört. Und gleichzeitig spricht er noch von was anderem, und manchmal ist nicht immer klar, spricht jetzt vom Jahr 70, vom Tempelzerstörung, oder spricht von etwas anderes, und er spricht von einer zweiten Sache. Das ist noch weiter weg, so von einem großen Schneeberg. Und wir haben hier als Schweizer, so eine, oder Österreicher auch eingeschlossen. So die Vorteil, wir kennen das. Letzten Dienstag bin ich mit meiner Frau im Auto so nach Richtung Thun gefahren und plötzlich sagt meine Frau, hey, sieh mal die Schneeberge dort hinten. Und das ist so weit, weit weg, siehst du Schneeberge und du hast eigentlich keine Ahnung, was liegt dazwischen. Fahre ich jetzt noch 2 Stunden bis zum Schneeberg oder bin ich relativ schnell dort? Und was dazwischen ist, sind das Seen oder eine Stadt oder einfach Landschaft und flach? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie weit das geht. Also du bist Geograf und so. Okay. Und Jesus spricht dauernd von einerseits von diesem Ereignis und ist nicht einmal ganz verständlich, von was spricht er jetzt. Und das ist so der Punkt. Das eine Ereignis, der Tempel, das passiert innerhalb von 40 Jahren. Wir wissen, im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört. Wo kamen die Römer, haben Jerusalem zerstört und die ganzen Juden wurden zerstreut in alle Welt. Die konnten nicht mehr dort bleiben. Und gleichzeitig sagt Jesus, hey, etwas kommt noch, das ist ein bisschen, kleines bisschen später. Okay, das ist die Schwierigkeit von Endzeitrede und von dieser damaligen Kultur. Die haben mehr in Kreisen gesprochen und wir sprechen so linear. Es kommt dieses und dann später das. Und dann erzählt Jesus, bekannter Text, wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntergehen und ins Haus gehen, um etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Und viele Theologen glauben, wenn er von dem spricht, dann spricht er hier vom Jahr 70. Das wird bald kommen, denn wenn er von hier hinten sprechen würde, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde und erscheint ein zweites Mal, dann musst du nicht noch nach Hause laufen, um einen Mantel zu holen. Dann musst du nicht noch nach unten gehen vom Dach und irgendetwas holen, was du gerade brauchst. Weil dann ist fertig. Und dann kommt Jesus und du musst nicht mehr fortlaufen, weil dann ist wirklich das Ende da. Also vieles von dem, was Jesus hier spricht, und wir manchmal denken, ach, was sollen wir denn noch holen wollen und so, das ist schon vorbei, das ist passiert im Jahr 70. Und das ist wichtig zu verstehen, damit wir verstehen, von was redet er jetzt gerade. Und dann, so wie in einem Auto, kommt Jesus und schaltet den Gang um und spricht plötzlich von da hinten. Und dann sagt er, Doch dann, nach jener Zeit und nach jener Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond, der wird gar nicht mehr scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn, also Jesus, mit großer Macht und mit Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Jetzt, was er hier sagt, alle, die schon mal in der Schule waren und Deutsch hatten, ist etwas speziell. Das, was er hier bringt, hat oben rechts vor dem Wirt hat ein Anführungszeichen und dann hier Gleichgewicht geraten, ein Schlusszeichen. Das heißt, er zitiert. Jesus bringt nicht alles von dem, ist gerade in dem Moment in sein Hirn geraten und er hat das selbst erfunden oder von Gott eingegeben. Er zitiert etwas, das eigentlich Jesaja und Daniel gesagt haben. Jesaja und Daniel haben gesagt, hey, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist alles ein Zitat. Und Jünger von damals, die haben die Bibel noch auswendig gelernt, die haben vermutlich gemerkt, jetzt zitiert er etwas anderes. Das kommt aus der Feder von Jesaja. Der hat schon mal geschrieben, es werden die Sterne vom Himmel fallen und das ist damals sogar passiert. Er hat prophezeit über Babylon und die Meder sind gekommen und haben alles auseinandergerissen von diesem riesigen Reich Babylon. Das ist schon passiert und das zeigt etwas von dem, wie wir Endzeitsprache verstehen müssen. Denn sind damals die Sterne vom Himmel gefallen? Vermutlich nicht. Das wüssten wir. Das gäbe ein großes Loch, oder? Irgendwo. Das ist sinnbildlich damals gemeint. Und Jesus nimmt diese Sprache auf und sagt etwas über die Zukunft. Und das ist extrem spannend. Ich werde da nicht noch weiter reingehen. Aber wenn wir die Bibel anhand der Bibel auslegen und überlegen, was hat diese Sprache damals gemeint, können wir daraus schließen, was es wieder heißen könnte, wie die Bibel auslegt. Ich hätte am liebsten nur schon über diese Dinge eine ganze Predigt gehalten. Ich habe es im Predigtskript, könnt ihr mitnehmen, noch ein bisschen vertieft, aber wir haben zu wenig Zeit. Auf jeden Fall, so im Golfkrieg war so ein junger Schnösel, oder so jugendlich, und da haben Leute gesagt, hey, da fallen Raketen vom Himmel und die leuchten. Das ist gemeint hier. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Kann auch sein. Es ist immer die Frage bei dieser Endzeitsprache, was ist bildlich gemeint und was ist wortwörtlich gemeint. Und oftmals ist es nicht so klar. Das ist so eine prophetische, poetische Sprache, die Jesus hier auch gebraucht. Die erste Frage von den Jüngern war, was wird passieren? Und als so mit etwa 20 hat mich das extrem interessiert. Ich habe Bücher gewählt, so dicke Bücher über die Endzeit. Und habe das alles gelesen, durchstudiert und und. Vielleicht lag es an meinem damaligen Lebenswandel und habe gedacht, vielleicht bin ich da nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt. Also muss ich jetzt studieren, was ich tun muss. Auf jeden Fall hat mich das interessiert und habe da die ganzen Theorien gehabt. Ja, zuerst kommt das tausendjährige Reich oder kommt jetzt Jesus zuerst, ist nicht ganz klar und und. Und dann habe ich im Studium gemerkt, hey, es gibt ja vier große Endzeittheorien, wie das sein könnte. Und einmal kommt Jesus vor dem tausendjährigen Reich, machen kommt er am Schluss und die anderen sagen, es gibt gar kein tausendjähriges Reich und. Und habe gemerkt, so klar ist das nicht. Und wir im Westen haben am liebsten eine Theorie, die heißt, wir sind weg und das ganze Problem, das sind wir schon im Himmel. Und Leute aus der südlichen Hemisphäre sagen, nein, wir müssen auch noch leiden. Und wir merken plötzlich, wir sind extrem herausgefordert mit unserer Kultur und die sagen nun schon, wie wir das verstehen sollen, oder? Also es ist schwierig, aber wir haben vor 8 Jahren haben wir eine ganze Serie über den Sommerferien gehabt, über alle 4 Endzeittheorien. Wenn ihr die nochmals haben möchtet, schreibt mir eine Mail, ich kann es euch noch mailen. Da sind die 4 Theorien dabei, aber es heißt auch, die Theologen wissen auch nicht genau, wie es kommen wird und ob es ein tausendjähriges Reich so geben wird oder nicht. Und ich glaube, Gott wollte uns nie einen Plan geben, wo er sagt, hey, das passiert jetzt und dann das und das und das. Er wollte uns mehr eine Botschaft vermitteln, die heißt, hey, dass wir kommen, lebt doch so und so, seid bereit. Die Frage immer noch, was wird passieren? Ernüchternd ist, Jesus sagt hier bei Markus sehr, sehr wenig darüber, was passieren wird. Aber wir haben zum Glück eine ganze Offenbarung, wir haben Hesekiel, wir haben Jesaja im Alten Testament, die enorm viel sagen, was passieren wird. Und darum springen wir mal in eine Stelle von Hesekiel rein. Ich habe ja gesagt, schon das letzte Mal, wir müssen die Zeitung lesen in der einen Hand und die Bibel in der anderen Hand. Und plötzlich verstehen wir ganz anders, was wir gerade in der Zeitung lesen, was gerade passiert. Wir hatten ja diese Tempelzerstörung und die Juden wurden zerstreut nach Russland, nach Deutschland und. Es gab 1900 Jahre keinen Staat Israel mehr, ab diesem Moment, ab dem Jahr 70. Und jetzt, seit etwa 80 Jahren, gibt es wieder einen Staat Israel und der ist umkämpft. Das liest du eigentlich jeden Tag in der Zeitung. Und Hesekiel 38 gibt so ein Beispiel, wie wir die News lesen können. Da sagt er topaktuell, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Jetzt kommt etwa der verschachtelste Satz, den du je gelesen hast, überhaupt. Da steht, Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog zum Land Magog, Söldner aus, heißt doch gar nicht der verschachtelte Satz, da kommt jetzt noch, Entschuldigung. Mit Söldnern aus Paras, Kusch und Put mit ihnen, sie alle mit Kleinschilden und Helm, Gomer und all seine Scharen. Also er will sagen, am Ende der Zeit entsteht eine Armee aus ganz verschiedenen Völkern. Und diese Völker, wer Geografie gehabt hat, hat gemerkt, das findest du nicht auf der Landkarte, diese Völker. Also du kannst mal schauen auf Google Maps, wo ist Gog, wo ist Magog, und das raucht der Computer, weil er es nicht findet. Das gibt es einfach nicht. Aber du kannst herausfinden, was wo Gog und Magog und all diese Länder zur Zeit von Ezekiel, wo er das geschrieben hat, wo die waren. Wo ist das in der heutigen Zeit? Sind natürlich nicht genau die gleichen Landesgrenzen. Also die Schweiz hatte vor 3000 Jahren nicht die gleichen Landesgrenzen wie heute zum Beispiel. Aber du kannst sehen, welche Länder waren damals so im Zentrum und in welchen Gegenden. Also wir haben auf der Karte hier mal Israel, blau im Kreis, oder? Oder dann spricht er von Gog und Magog, habe ich da hingezeichnet. Das sind heute etwa so die Grenzen oder das Gebiet von Russland. Nicht genau natürlich, aber diese Gegend. Dann haben wir Paras, das ist so das heutige Persien. Heutige Iran, Teile von Irak, Syrien, Türkei, Teile von Afghanistan und Pakistan und Ägypten, Libanon, Jordanien, das sind so dieses Gebiet. Persien halt von das alte Persien. Dann haben wir Kusch, was hier erwähnt wird, das ist der heutige Sudan. Dann haben wir Put, Das ist Libyen und wir haben Gomer, das ist so die, etwa die Türkei, diesem Gebiet. Und die Bibel meint, diese Länder unter der Führung von Gog und Magog, die werden sich gegen Israel wenden. Und das ist vielleicht krass, wenn ich die Zeitung lese, ist gar nicht so weit entfernt. Aber wo kommt denn hier überhaupt Israel vor? Kommt gleich auch in diesem Text, da steht am Ende der Jahre, also am Ende der Jahre, also die Endzeit, sollst du, und du ist gemeint, du Gog, Magog, in ein Land kommen, Zwischensatz, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt. Wer ist aus vielen Völkern jetzt wieder gesammelt? Ist Israel. Das wurde zerstört und hat sich zerstreut. Jetzt kam es wieder zusammen oder kommt wieder zusammen, hier bei Israel, im Staat. Auf die Berge Israels, die für lange Zeit zu Trümmerstätte geworden waren. Also die Berge dort, da war wirklich lange nicht mehr viel los. 1900 Jahre, ziemlich genau. Und ist aus diesen Völkern wiederhergestellt worden, herausgeführt worden. Also dieser extrem komplizierte Satz, ich habe es mal ein bisschen vereinfacht, wenn du einfach das Weiße liest. Am Ende der Jahre sollst du, also Gog, in ein Land kommen, auf die Berge Israels, und das ist, Israel ist aus den Völkern zusammengeführt worden. Und dazwischen sind noch all die Erklärungen. Also, nach 70 nach Christus zerstreut, wieder zusammengeführt, wieder ein Staat, ein Szenario hier, das gar nicht so weit weg ist oder gar nicht so unmöglich scheint heute. Wenn du die Bibel liest und die Zeitung liest, wird einiges völlig aktuell. Und gleichzeitig ist es Endzeitsprache. Also die Frage ist ja mal, wann wird das passieren? Nehmen wir mal an, das passiert in 500 Jahren. Dann ist vielleicht der Iran nicht mehr der Iran und Irak nicht mehr Iran und Russland nicht mehr Russland. Das ist einfach noch die Gegend, von wo die kommen. Das wissen wir nicht. Also ich werde heute Morgen auf keinen Fall sagen, das sind die bösen Länder oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Aber es scheint ein bisschen klar, aus diesen Regionen werden die Feinde Israels kommen. Oder, ganz andere Möglichkeit, es ist einfach damals gemeint mit Hesekiel hat die Feinde von Israel aufgezeigt, die damaligen Feinde, und hat gesagt, hey, es ist wie wenn Gog und Magog und Put und weiß ich wer auf euch zustürmt, es ist nur ein Sinnbild dafür. Und Israel konnte sich vorstellen, ach, so wird es sein, wenn Gog und Magog all die kommen, und es war nur so ein bildlicher Charakter. Und das ist die Schwierigkeit, bei Endzeitsprache. Wir wissen es nicht genau, wie es gemeint ist. Aber klar ist doch, es werden die Feinde auf Israel einstürmen. Und ganz am Ende sagt Hesekiel, es soll aber zu jener Zeit geschehen, zu der Zeit, wenn Gog gegen das Land Israel heranzieht, spricht Gott der Herr, dass mir das Zornesfeuer in mein Angesicht steigen wird. Dieser Zorn Gottes, wenn sich diese Länder, diese Staaten gegen Israel wenden, dann ist wie etwas, das entbrennt in Gott und sagt, hey, das ist mein Volk und das werde ich schützen. Und dann kommt eine riesig lange Beschreibung. Es kommt Erdbeben, es kommt Blut, es kommen Tiere, die sterben und Berge stürzen ein, es Feuer wird regnen auf Gog und all die Verbündeten. Das ist der Moment, wo Gott sagt, jetzt werde ich eingreifen, jetzt werde ich mich für mein Volk einsetzen und so will ich mich groß und heilig erweisen, um mich zu erkennen geben vor den Augen vieler, vieler Völker, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. So die Situation hier hinten, ganz am Ende, wenn Völker nach Israel kommen und Gott sagt, hey, jetzt werde ich für mein Volk einstehen. Und der Zorn Gottes kommt. Also, ganze Nationen werden benutzt, um gegen Israel zu kämpfen. Und so gibt es auch über ganze Staaten. Es gibt immer einen teuflischen Plan und es gibt einen göttlichen Plan. Und es gibt auch einen teuflischen Plan und einen göttlichen Plan über jedem Leben. Es gibt einen göttlichen Plan über deinem Leben und es gibt einen teuflischen Plan über deinem Leben. Wir schauen das hier kurz noch an. Wie kann das sein, dass es einen teuflischen und göttlichen Plan gibt über einen ganzen Staat? Nehmen wir nochmals diesen Großraum von Persien. Gab es göttliche Pläne und es gab destruktive Pläne. Das sehen wir in der ganzen Geschichte. Da gab es diesen König Kyros, der Große. Das war ein persischer König, Gebiet von Iran, Irak und so weiter. Jesaja 45 wird er selbst als ein Gesalbter bezeichnet. Er hat dafür gesorgt, dass das jüdische Volk aus dem babylonischen Exil zurückkommt in seine Heimat. War so eine Geschichte. Sie waren im Exil und sie kommen zurück und er hat ihnen geholfen. Und er hat diesen göttlichen Plan hat er ausgeführt. Dann gab es König, also ein grüner Haken, oder? War ein göttlicher Plan. König Darius, gleich daneben, der war auch in Persien, Iran, der hat dafür gesorgt, dass der Bau vom Tempel wieder finanziert wird, dass es herausgeführt wird, dass es vorwärts geht mit diesem Plan. Dann haben wir König Xerxes, kennen wir gut, in der Geschichte von Esther. Der war zuerst völlig verblendet und versteht überhaupt nicht, was da passiert. Und als er dann endlich versteht, sorgt er dafür, dass die Juden nicht vernichtet werden. Und auch plötzlich stand er hier und hat einen göttlichen, geistlichen Plan ausgeführt. Und dann hatten wir Haman unten links. Das war so ein persischer Führer, der wollte die Juden ausrotten, jeden Einzelnen, bis alle tot sind. Hat einen teuflischen Plan ausgeführt für dieses Land. Und dann hatten wir König Artaxerxes, der wollte auf jeden Fall den Wiederaufbau der Mauer um Jerusalem herum, wollte der stoppen. Also wir sehen, ein König tut in einem Land absolut den teuflischen Willen. Und der andere König sorgt dafür, dass dieser göttliche Plan, das Segen, herabkommt auf Gottes Volk. Moderneres Beispiel wäre Deutschland. Kann eine absolut teuflische Perspektive haben zur Nazi-Zeit. Oder kann eine völlig positive Perspektive haben und einen riesigen Segen sein für andere Länder. Auch durch das, was sie erlebt haben. Es gibt so teuflische Pläne und göttliche Pläne über Nationen. Und es gibt teuflische Pläne und göttliche Pläne über jedem Leben. Weil die Bibel sagt, hey, wir kämpfen im Fall nicht gegen Fleisch und Blut. Hey, wir kämpfen gegen die Kräfte der Finsternis. Und dort heißt es auch, hey, geht gegen die Listen des Teufels an. Weil in euch drin kämpft beides. Ein teuflischer Plan und ein göttlicher Plan. Und dieser Kampf findet statt um unsere Herzen. Und die Frage ist immer, hey, wie durchbricht einer dieser Pläne den anderen? Und wie kann eines davon durchbrechen in unseren Herzen und Macht annehmen? Ich finde es ein ganz schönes Beispiel dafür, weil es dieser alte Inuit, der hatte zwei Hunde, einen weißen Hund und einen schwarzen Hund. Und jeden Samstag ging er in die Stadt und ließ diese beiden Hunde gegeneinander kämpfen. Und man konnte Wetten setzen auf den weißen Hund oder den schwarzen Hund. Und die Menschen haben da viel gewettet. Und einmal, an einem Samstag, gewann der weiße Hund, dann der schwarze, oder nochmals der schwarze, dann am Samstag wieder der weiße. Und niemand wusste, wer gewinnt. Nur dieser alte Inuit, der Besitzer, der konnte immer voraussagen, welcher Hund jetzt gewinnen wird. Einen Tag kommt so ein kleiner Junge zu diesem alten weisen Mann und sagt, hey, wie kannst du immer wissen, welcher Hund gewinnen wird? Weil es gewinnt immer der Hund, auf den du wettest. Dieser alte, weise Inuit steht hier und antwortet, es ist ganz einfach, mein Junge. Ich setze immer auf den Hund, den ich die ganze Woche über gefüttert habe. Genau darum geht es in diesem Kampf in uns drin. Genau darum geht es, wenn es der teuflische Plan oder der göttliche Plan in uns ist. Die Frage ist nur, was füttere ich in meiner Seele? Was füttere ich in meinem Herz? Füttere ich genau so mein Herz mit den Gedanken aus den News, was die alles sagen und was jetzt gerade die Meinung ist und was was mich gerade hinunterzieht an Schlechtem, was passiert auf dieser Welt und wo ich verführt werde, oder füttere ich meine Seele mit der Wahrheit aus der Bibel, die plötzlich ein ganz anderes Bild gibt von dem, was gerade im Nahen Osten passiert. Oder füttere ich meine Gedanken mit all den Sorgen von dieser Welt und all den Sorgen in mir drin, was sagt, hey, das passiert nicht und das funktioniert nicht und da habe ich Schwierigkeiten. Oder setze ich auf die Verheißung von Gott und sage, nein, Gott hat gute Pläne über meinem Leben. Und Gott weiß um meine Sorgen und er weiß um meine Nöte. Oder füttere ich meine Gedanken mit Ohnmacht und den Gedanken, hey, ich kann ja eh nichts bewegen. Was bringt das überhaupt? Und ich bin nicht gut genug. Oder füttere ich meine Gedanken mit Hoffnung und sage, hey, Gott kann genau mich gebrauchen. Er kann genau durch mich etwas schaffen, weil Gott oftmals genau die Schwachen benutzt oder braucht und bewegt und ausrüstet. Oder füttere ich meine Gedanken, dass Menschen in meinem Umfeld Jesus noch kennenlernen. Oder füttere ich meine Gedanken mit Angst. Und ja, das wird nie funktionieren. Die Menschen heute sind völlig verschlossen gegenüber dem Glauben. Was soll ich überhaupt von Jesus reden? Was soll ich überhaupt einladen? Das alles, auch wenn sie zum Live on Stage bald geht. Hey, diese Gedanken sind nicht nur von uns. Gerade jetzt in Deutschland sind eine riesige Menge durch Live on Stage zum Glauben gekommen, eine riesige Menge von Menschen. Und wir können sagen, hey, das kann immer noch passieren, oder ich glaube nicht bei mir, ich habe keine Zeit, ich habe nicht die richtigen Worte, ich muss zuerst selbst geistig weiterkommen. Das sind alles diese teuflischen Pläne über unser Leben, die sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht. Und ich kann sagen, hey, ich lasse das alles weg, ich wende mich dem zu, was doch passieren kann, auch in unserer heutigen Zeit. Das ist der eigentliche Kampf, den wir sehen müssen. Jetzt gehen wir nochmals zurück zu Markus Evangelium, zu Jesus und seinen Jüngern. Und sie sind auf dem Hügel, wir sind gemeinsam mit ihnen auf dem Hügel, schauen den Tempel an, schauen die Schneeberge an, die weite Zukunft. Und dann sagt Jesus, und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und mit Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten und aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und wenn er hier spricht vom Ende, dann meint er hier hinten die Schneeberge, ganz, ganz weit hinten, wenn er wiederkommt, mit den Wolken. Und dann ist immer noch diese eine Frage offen, wo wir Jünger sagen, also was wird passieren und wann wird das passieren? Und dieses Wann müssen wir jetzt noch beantworten, so schnell, schnell. Denn Jesus gibt hier eine klare Antwort. Er sagt, doch wann jene Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Jetzt habe ich vor Jahren mal so ein Zeitschrift gelesen, die haben ganz genau festgelegt, wann Jesus wiederkommen wird. Und jemand hat gesagt, aber hey, hier steht ja, man weiß noch Tag, noch Stunde. Und der hat gesagt, ja, das stimmt schon, aber man kann Monat und Jahr wissen. Das ist auch eine Antwort. Ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat. Aber dann sagt er, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Was bedeutet das? Jesus weiß es auch nicht, oder? Der Sohn weiß es auch nicht. Also Jesus weiß nicht mal, wenn er wiederkommen wird. Das weiß nur Gott. Also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Berechnungen aufstellen, also Jesus weiß es nicht, ziemlich sicher wirst du es auch nicht wissen. Und damit können wir die ganze Diskussion, wann das sein wird, über den Haufen schmeißen. Und dann sagt Jesus noch, seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Was Jesus uns hier als Auftrag gibt, ist einfach, seid wachsam. Bedeutet für mich auch, hey, lass diesen göttlichen Plan in meinem persönlichen Leben Gestalt annehmen. Mehr und mehr und mehr. Das kann heißen, hey, die Bibel bestimmt mein Leben mehr als ich selbst. Sie sagt mir, was die Wahrheit ist. Sie sagt mir, was die wahren Gedanken sind. Oder gestern Morgen
für mich ist immer, wenn ich Predigt habe, ist Samstag immer der schwierigste Tag. Nicht, weil ich noch nicht fertig bin mit der Predigt, aber da kommen, Samstag ist immer so ein geistlicher Kampf. Da kommen Zweifel auf, ah, das ist nicht gut an der Predigt, das müssen wir noch ändern und das stimmt nicht und mit der Moderation noch Dinge absprechen und und. Und all die Zweifel brechen auf mich herein und ich merke, ach, das wird schwierig und ach, das hätte man anders formulieren müssen und das ist das falsche Thema und weiß ich was. Und ich muss jeden Samstag, gestern auch, habe ich Spaziergang gemacht mit Gott, sagen, hey, ich möchte ein Mensch der Hoffnung sein. Gott hat Hoffnung und nicht diesen Zweifel und all das. Und es ist dann dieser geistliche Kampf. Hey, ich möchte, dass der göttliche Plan über unsere Gemeinde und über mein Leben passiert und nicht das andere. Oder diese Ohnmacht manchmal in unserem Leben, Mutlosigkeit und Angst. Hey, es wird nichts mehr passieren, meine Freunde. Ich kann das mit dem Evangelium gar nicht bringen. Ich bin nicht machtlos, ich habe nicht die richtigen Worte. Das sind alles Pläne vom Teufel. Und ich kann sagen, nein, ich glaube, dass Gott noch was vorhat. Und das, diesen Gedanken möchte ich Raum geben und nicht den negativen. Das ist unsere Entscheidung. Welchen Hund füttere ich? Ich könnte sagen, den Schweinehund oder den anderen. Das war jetzt spontan. Okay, aber etwa geht es das. Lass uns beten und uns auftun, lass uns aufstehen und uns auftun für das, was Gott vorhat. Jesus, danke, dass du uns gesagt hast, dass du wiederkommen wirst und dass es gut wird, dass alles in Ordnung kommt. Und wir haben noch ein paar Jahre, vermutlich in unserem Leben. Lass uns nicht einfach mehr Mühe geben oder sowas, und noch mehr arbeiten oder sowas, sondern lass uns einfach uns öffnen und sagen, Gott, deine Wahrheit soll in meinem Leben regieren. Deine Wahrheit soll mein Leben bestimmen, in meinem Herz. Lass dieser göttliche Plan in meinem Leben stehen, dass der hervorquillt, Macht bekommt, größer wird. Wollen uns auftun, singen, ich mache Platz für dich, dass dein Wille geschieht und du Raum bekommst. Amen.